Deutschlandfunk, der Tag.
Was wir wollen, ist nicht mehr und nicht minder als eine Umkehr des jetzigen Systems,
sagt heute Vormittag die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann. Sie und andere Abgeordnete, auch aus völlig anderen Parteien, haben heute einen neuen Vorstoß gemacht, um ein altes Problem endlich in den Griff zu kriegen. In Deutschland werden zu wenig Organe gespendet, jedenfalls gemessen an den langen Wartelisten. Darum soll künftig automatisch jeder erwachsene Organspender werden können, im Falle zum Beispiel eines schweren Unfalls, wenn er oder sie nicht vorher ausdrücklich widersprochen hat. Das fordern jedenfalls die Abgeordneten. Und das Ganze nennt sich Widerspruchslösung.
Diese Widerspruchslösung ist kein Allheilmittel, um es in aller Deutlichkeit zu sagen. Es ist aber mehr als ein Baustein, weil es die entscheidende Stelle sein wird für einen Mentalitätswechsel.
Mehrheiten gab es dafür bei früheren Versuchen nicht. Wie sieht das jetzt aus? Gleich unser erstes Thema. Es gibt einen neuen Höchststand bei Übergriffen auf Musliminnen und Muslime. Das zeigen heute vorgestellte Zahlen. Gucken wir uns auch gleich genauer an. Und der nach wie vor schwierige Umgang mit NS-Raubgut beschäftigt uns auch. Was unser Fachmann Stefan Koldehoff dazu jetzt exklusiv recherchiert hat, das erzählt er in dieser Ausgabe. Und das ist der Tag. Heute am 24. Juni 2024. Ich bin Sandra Schulz. Hi.
Wenn aus welchen Gründen auch immer, weil ein Mensch nicht in der Lage ist, psychisch, physisch oder auch emotional sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann automatisch zu sagen, wenn ich nicht eine klare Auskunft habe, dann ist derjenige nach dem Hirntod ein Objekt des Staates, das kann verfassungsrechtlich nicht richtig sein. Und soweit sollte auch Solidarität nicht geben.
Das hat vor einigen Jahren der damalige Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock, gesagt. Ein Gegner also der sogenannten Widerspruchslösung, die bei der Organspende sehr knapp gesagt Schweigen zur Zustimmung machen will. Die Frage ist hochschwierig, darum auch schon lange hoch umstritten. Und heute gibt es jetzt aber wieder einen neuen Vorstoß für diese Widerspruchslösung. Gudula Geuter in Berlin weiß mehr und ist jetzt auch in der Leitung. Hallo Gudula.
Hallo.
Das war ja ein nicht ganz alltäglicher Anblick, wenn da Bundestagsabgeordnete was vorschlagen und Parteizugehörigkeit da ja erstmal gar keine Rolle zu spielen scheint. Wer steht hinter dieser neuen Initiative?
Genau, die stand noch nicht mal dabei, die Partei- und Fraktionszugehörigkeit, weder in der Einladung noch dann später auf dem Podium. Es geht um 6 Abgeordnete, um das jetzt doch zu sagen, und das ist natürlich auch kein Zufall, von SPD, CDU, CSU, Grünen, FDP und der Gruppe der Linkspartei. Das heißt, man hat sich das sehr wohl überlegt, von allen einen zu nehmen, also von allen außer AfD und BSW, und dass die sich auf das Podium gesetzt haben. Es ist ja üblich, dass in solchen Fragen interfraktionell sich Gruppen bilden. Das heißt, es geht um Leute, die sich eben nicht abfinden wollen damit, dass vor 4 Jahren ja schon mal eine andere Konstruktion der Widerspruchslösung im Bundestag abgelehnt wurde. Das sind nicht alles Leute, die sagen, wir hatten damals recht. Im Gegenteil, einer ist dabei, Christoph Hoffmann, FDP, der damals die Widerspruchslösung abgelehnt hat und der gesagt hat, er ist jetzt anderer Meinung. Also ein breites Bündnis, was die Parteizugehörigkeit betrifft.
So, und dass Sie für die Widerspruchslösung sind, das habe ich schon gespoilert. Was genau schlagen Sie vor?
Also erstmal, um das dazu zu sagen, was bisher gilt, ist die Zustimmungsregelung. Das heißt, eine Organspende kommt in Frage, wenn der potenzielle Organspender selbst ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn Angehörige nach dem Tod zustimmen. Und dabei geht es dann um den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen. Die Abgeordneten haben heute gesagt, im Zweifel entscheidet man sich in dieser Extremsituation dann dagegen. Allerdings sieht die bisherige deutsche Regelung eben auch vor, dass darauf hingewirkt werden soll. Nicht etwa, dass jemand sagt, ja, ich bin Organspender, sondern dass er sich oder sie sich entscheidet. So, und du fragst, was wollen die Abgeordneten? Die wollen, dass das genau umgekehrt wird. Das heißt also, jemand ist potenziell Organspender, wenn er oder sie nicht widersprochen hat. Und zwar ausdrücklich, egal wo und wie. Das heißt, in dem dafür vorgesehenen Register, auf dem Zettel im Portemonnaie, im Organspendeausweis, aber auch mündlich gegenüber Angehörigen zum Beispiel. Und nur dafür werden die Angehörigen dann auch gefragt. Das heißt, die sollen nicht selbst entscheiden, sondern sollen nur sagen, ob der Verstorbene, die Verstorbene den Willen geäußert hat. Und das ist anders als bei der Regelung, die vor 4 Jahren im Bundestag gescheitert ist. Da gab es eine sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Das heißt, da wurden auch noch die Angehörigen gefragt. Das heißt, dieser Vorschlag jetzt ist sogar strenger als das, was damals gescheitert ist.
Und was sagen die Abgeordneten zu dem Argument, das wir ja auch gerade noch mal gehört haben, dass es einfach nicht geht, dass es einfach zu krass ist, so eine schwerwiegende Entscheidung, die Spendenbereitschaft, die Organspendebereitschaft einfach zu unterstellen?
Da ist der Unterton, das war interessant zu sehen, heute auf dem Podium durchaus unterschiedlich gewesen. Am dezidiertesten war wohl Petra Sitte von der Gruppe Die Linke, die sagte, da ist immer wieder die Rede vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht des potenziellen Spenders, der Spenderin, aber man muss eben auch die Rechte des oder der Wartenden mit ins Kalkül ziehen und hat das richtig gegeneinander gestellt. Also hat gesagt, wieso, das ist doch schlimm, wenn die das nicht kriegen und das muss man gegeneinander abwägen. Also das fand ich sehr weitgehend. Andere argumentieren mit Zahlen, also das heißt vom Ergebnis her, dass es einfach derzeit zu wenig gibt. Aber vor allem das Hauptargument sind Umfragen, wonach mehr als 80% der Menschen in Deutschland der Organspende positiv gegenüberstehen, dann aber es immer weniger werden, nämlich gut 60% sich wirklich entscheiden dafür oder dagegen und nur gut 40% das dann auch dokumentieren in einer der schon genannten Formen. Nun ist so eine allgemeine Aussage, stehe ich der Organspende positiv gegenüber oder nicht, ja nun wirklich was anderes als zu entscheiden, ich möchte meine Organe hergeben und das zu dokumentieren. Aber das ist so das wesentliche Argument, das gebracht wird.
Ja, und so ganz widerspruchsfrei sind wir alle ja auch einfach nicht immer. Jetzt hast du es gerade schon angedeutet, also es hat diese letzte große Abstimmung ja vor 4 Jahren schon gegeben, im Jahr 2020, auch frei von jedem Fraktionszwang. Und da eben ist diese Widerspruchslösung ja schon mal in einer sogar etwas milderen Form nicht durchgekommen. Wie war das damals? Was waren da die Argumente?
Das war teilweise tatsächlich eine andere Situation und darauf haben sich die Abgeordneten heute auch noch mal bezogen. Es war erstmal eine Situation, der Skandale vorausgegangen waren. Und da hat man erstmal wirklich im Gesundheitswesen und in der Organisation der Kliniken sehr viel verändert, um eben sicherzustellen oder zumindest die Situation zu verbessern, dass Organe auch nicht nur an die richtigen Leute kommen, sondern überhaupt rechtzeitig gemeldet werden, dann schnell genug verschickt werden und so weiter. Also die Zahl der dann wirklich durchgeführten Spendertransplantationen hat ja nur zu einem gewissen Teil mit der Spendenbereitschaft zu tun und zu einem ganz großen Teil mit diesen organisatorischen Voraussetzungen. Also das war erstmal schon mal Schritt 1, dass da viel gemacht wurde. Und dann war aber in dem Moment, als diese Frage der Widerspruchslösung zur Entscheidung im Bundestag stand, auch die Situation, dass viele gesagt haben, wir haben noch nicht sonst alles probiert. Wir haben noch nicht genügend Regelungen dafür, dass die Leute angestupst werden, sich wirklich zu entscheiden. Und das hat man dann eben ins Gesetz geschrieben. Und da haben damals eben viele gesagt, das ist das mildere Mittel, bevor ich zu sowas wie einer Widerspruchslösung komme. Und natürlich gab es auch eine sehr starke Fraktion derjenigen, die ähnlich argumentiert haben wie Dabrock, die, was wir vorhin gehört haben, die also sagen, das geht nicht darum, ob das eine sinnvoller ist als das andere und schon gar nicht darum, den Körper des einen gegen die Leiden des anderen, ist ein Körper, das aber nun eben nicht ist, abzuwägen, sondern ein Satz, der da unter anderem viel war, eine Spende muss eben auch eine Spende bleiben. Und das war eine sehr emotionale Diskussion oder eine sehr tiefgehende Diskussion, auf jeden Fall damals im Bundestag. Und es gab aber auch eine klare Mehrheit damals gegen diesen Entwurf und eine noch viel deutlichere Mehrheit natürlich dann für den Entwurf, der auf Verbesserungen bei der Information gedrungen hat.
Das heißt, daraus, dass das damals abgelehnt wurde,
kann man, würde man jetzt nicht automatisch schließen, dass das jetzt nach wie vor völlig chancenlos ist? Also das müssen sich ja die Abgeordneten fragen, denn nach so kurzer Zeit jetzt nochmal diesen Vorstoß, welche Chancen hat der überhaupt?
Das wurden die natürlich auch gefragt und die Antwort war erstens, das ist ein anderer Bundestag, der ist anders zusammengesetzt, als das damals war. Zweitens, man sei breiter aufgestellt, jetzt auch was die Fraktionen betrifft oder einzelne Abgeordnete aus Fraktionen. Und es habe eben keine Verbesserung seitdem gegeben in den 4 Jahren, wobei man dazu sagen muss, dass zum Beispiel das Register, das dafür eingerichtet werden sollte, jetzt erst gerade im März die Arbeit aufgenommen hat. Also so richtig alles in Gang ist das noch nicht. Und ob das wirklich so ist, dass jetzt die Mehrheiten ganz andere sein könnten, das ist noch nicht raus.
Und das, was du gerade angesprochen hast, was jetzt stattdessen passiert ist, eben dieses Stupsen in Richtung Organspende, auch die bessere Aufklärung, also Nudging, ne, nennt sich dieses Anstupsen. Was hat es denn bisher gebracht?
Es hat im Ergebnis offenbar sehr wenig gebracht. Es ist messbar, zum Beispiel an der Abrechnung der Aufklärungsgespräche durch Hausärzte. Also dass Hausärzte die Nummer eingeben gegenüber den Krankenkassen dafür, dass sie diese Aufklärung gemacht haben. Das findet wohl sehr viel statt.
Also die Ärzte, Abrechnungsnummer.
Genau.
Ja, okay.
Also Ärzte klären auf. Es ist vorgesehen, dass die Gemeinde auch nochmal aufklärt. Und da hat die schon von mir zitierte Petra Sitte gesagt, sie hätte das mal ausprobiert, als sie jetzt neulich wieder einen Ausweis abzuholen hatte und hätte gefragt, ob sie nun ein Beratungsgespräch führen kann, wo natürlich ihr Gegenüber gesagt hat, gute Frau, dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber da liegt die Broschüre. Also das ist dann eben die Frage der Umsetzung auch. Und es gibt auch jetzt die Regelung eben seit diesem Gesetz 2020, dass beim Führerschein die Aufklärung über diese Entscheidungsmöglichkeit, also die eigentlich gewünschte Entscheidung, Gegenstand des Erste-Hilfe-Kurses im Führerschein ist.
Und jetzt nochmal aus der anderen Richtung kommend, also wenn du sagst, diese Aufklärung, die ist jetzt teilweise ja automatisiert, die findet statt beim Arzt, bei der Führerscheinprüfung. Könnte es sein, dass diese Zahlen, die wir jetzt sehen, diese niedrigen Zahlen vergleichsweise, ne, wie viele Leute einen Organspendeausweis haben, könnte es sein, dass die Antwort da drin steckt? Also dass die Leute sich vielleicht doch entschieden haben?
Das werden wir alle nie wissen und das weiß niemand. Und wahrscheinlich, und das ist eben der Punkt dabei, und vielleicht ist das, steckt da ein wenig auch drin in dem, was Peter Dabruck sagt, vielleicht wissen es die Leute selber eben nicht so genau. Das heißt, da sind wir irgendwie in tiefen Fragen der Psychologie. Auf dem Podium wurde heute geantwortet, es gibt diese Zustimmungswerte und man kann von Leuten verlangen, dass sie sich entscheiden. Und das kann man natürlich auch sagen, aber man kann eben auch mutmaßen, ob nicht möglicherweise, so wie natürlich viele Leute sagen, sie würden Flüchtlinge aufnehmen und es dann doch sehr viel weniger Leute tun, zwischen dem allgemeinen Wollen und der ganz konkreten Entscheidung in eigener Sache eben doch ein großer Unterschied ist und dass es vielleicht doch weniger Leute wirklich wollen, als diese Umfragen vermuten lassen. Es gibt noch eine weitere Überlegung, wie man an diese Frage rangehen könnte. Und es gab heute eine sehr kritische Stimme aus dem Bundestag zu diesen Plänen, die da vorgestellt wurden. Das ist Katrin Helling-Pla von der FDP, die eben auch im Sinne Dabruck sehr kritisiert hat, diese Vorgehensweise, das Schweigen zur Zustimmung zu machen, die aber gesagt hat, was man schon überlegen kann, und darüber werde der Bundestag auch diskutieren, das ist die Frage, ob nicht mehr Verbindlichkeit oder sogar eine Pflicht zur Entscheidung überlegt werden sollte. Und das ist etwas, was auch der eben FDP-Abgeordnete Christoph Hoffmann heute gesagt hat, dass er immer wieder verwiesen hat auf die USA, wo, wenn der Führerschein ausgestellt wird, dann ist eben auch das eine Kreuzchen gibt, wo man sagt, Organspender ja oder nein. Und das wird dann durch einen Punkt auf dem Führerschein manifestiert. Das wäre also, wenn diese Lösung keine Zustimmung findet, möglicherweise auch noch etwas, was nochmal im Bundestag diskutiert werden kann.
Interessant. Jedenfalls nichts, was wir heute oder morgen wissen werden mit sehr viel Gewissheiten. Dankeschön bis hierhin an Gudula Geuter in Berlin.
Gerne.
Während des Studiums musste ich mir anhören, wieso studieren Sie überhaupt? Sie werden doch bald eh ein Kind kriegen und dann im Haushalt was machen müssen. Ne? Sowas.
Tja, und sowas ist eben leider kein Zitat aus den 50er Jahren, sondern was diese Berlinerin, die inzwischen Lehrerin ist, zu hören bekommen hat, das war eine Reaktion auf das Kopftuch, das sie trägt. Mehr als 5 Millionen Musliminnen und Muslime leben in Deutschland und was sie teilweise hier erleben, Übergriffe, Diskriminierung, das trägt ein Bündnis namens Claim zusammen. Heute wurden aktuelle Zahlen vorgestellt und Luise Sammann hat für uns zugehört und ist jetzt in der Leitung. Hi Luise.
Hallo.
Um Übergriffe und Diskriminierung ging es ja laut der Ankündigung, müssen wir vielleicht so ein bisschen für uns auseinandersortieren und vielleicht mal mit den Übergriffen starten. Wie sind da die Zahlen und was sind das für Fälle?
Ja, also es gab insgesamt 1926 Fälle, also knapp 2000 Fälle, das heißt jeden Tag mehr als 5. Und knapp 1500 davon wiederum waren islamfeindliche Straftaten auch. Also nicht alle fielen in den Bereich der Straftaten, aber eben doch eine ganze Menge mit 1500. Das war allein ein Anstieg um 140% auch gegenüber dem letzten Jahr. Dazu gehören dann eben Beleidigungen, ne, körperliche Angriffe, wie zum Beispiel, dass Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln das Kopftuch runtergerissen wurde, dass sie ja geschlagen wurden auf der Straße mit der Aussage, ihr Muslime, ihr gehört alle abgeschlachtet. Sowas hat zum Beispiel eine Familie erlebt, die mit ihren Kindern unterwegs war. Es gab auch einige versuchte Tötungen. Dann ist ein großer Teil auch sind Drohbriefe und Hassbriefe an Moscheen oder andere religiöse muslimische Einrichtungen, die dann teilweise mit Fäkalien oder Schweineblut zum Beispiel versehen waren. Also das ist eine ganz große Bandbreite, die da von diesem Netzwerk Claim zusammengestellt wurde. Das ist übrigens so ein Zusammenschluss von 50 Akteuren und Organisationen, die sich gegen Islam und Muslimfeindlichkeit einsetzen und von der Bundesregierung gefördert werden.
Wenn solche klaren Äußerungen dabei sind, wie du es jetzt gerade zitiert hast, oder wenn sie solche Übergriffe gegen Moscheen richten, dann ist es ja relativ klar. Aber antimuslimische Übergriffe, woran erkennt man die sonst?
Man erkennt sie tatsächlich meistens an den Worten, an der betroffenen Gruppe. Ne? Also zum Beispiel sind Frauen mit Kopftuch ganz klar die am meisten betroffene Gruppe. Übrigens meistens im Bildungsbereich oder im öffentlichen Leben. Genau, es ist den Akteuren, diesem Netzwerk Claim auch wichtig, dass diese Übergriffe und Beleidigungen eben unter diesem Label antimuslimischer Rassismus laufen und nicht etwa einfach als normale Delikte gefasst werden, weil sie eben sagen, dass es gerade, wenn Leute als Bombenleger beleidigt werden, weil sie muslimisch aussehen oder Frauen mit Kopftuch angegriffen werden, dass das eben eine eigene Qualität hat und eine eigene Gruppe ist. Und das muss klar auch von der Gesellschaft, von der Politik, auch von der Justiz so wahrgenommen werden, damit überhaupt was passieren kann. Der massive Anstieg nach dem 7. Oktober bei diesen Delikten, der spricht da für sich und zeigt, dass es da um ein konkretes Problem geht. Knapp 700 Fälle waren das alleine zwischen dem 7. Oktober und dem 31. Dezember 2023.
Und wie ist dieser Anstieg zu erklären?
Ja, die Erklärung liegt wahrscheinlich darin, dass eben Menschen, also Muslime in diesem Fall, gleichgesetzt werden mit den Terroristen der Hamas. Und dadurch dann eben selbst Kinder zum Beispiel vermehrt gedrängt wurden, das waren Fälle, die da zitiert wurden, sich von der Hamas zu distanzieren oder sich zu positionieren. Oder dass andere eben beleidigt und bedroht wurden, weil ihnen vorgeworfen wurde, für diesen Hamas-Terror verantwortlich zu sein, nur weil sie, ja, ein Kopftuch hatten oder schwarze Haare auch nur. Also es geht ja gar nicht wirklich immer um muslimische Menschen, sondern oft auch um muslimisch gelesene oder als Muslime wahrgenommene Menschen. Denn jemand, der jetzt auf der Straße willkürlich jemanden angreift oder beleidigt, der kann natürlich nicht wissen, was der tatsächlich für eine Religion hat. Aber es geht um diese Gruppe, die so wahrgenommen wird. Und deswegen haben auch die Akteure, die das heute vorgestellt haben, dieses Lagebild von Claim, die haben immer wieder betont, dass dieser antimuslimische Rassismus eben nicht in einem Vakuum entsteht, wie man sieht, ne, an diesem Zusammenhang mit diesem Datum, sondern er entsteht im Kontext von gesellschaftlichen Debatten, von einem gesellschaftlichen Klima und letztendlich auch von der Art, wie wir zum Beispiel in den Medien, in der Politik, in der Gesellschaft über Migration und Integration sprechen. Auch das färbt sich ganz klar darauf ab, wie dann mit muslimisch wahrgenommenen Menschen umgegangen wird.
Ein etwas anderes, aber schon in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnendes Thema, das sind die Diskriminierungen. Darum ging es auch. Welches Bild zeigen die Fachleute da?
Auch das ist auf jeden Fall, auch da gibt es dramatische Anstiege. Da geht es um Diskriminierung auch wieder vermehrt im Bildungssystem, wenn zum Beispiel Kindern bestimmte Abschlüsse nicht zugetraut werden. Aber eben auch, wenn Lehrerinnen mit Kopftuch, obwohl sie ja in Berlin seit letztem Jahr jetzt auch rechtlich gleichgestellt sind. Also das Neutralitätsgesetz in Berlin wurde letztes Jahr gekippt, musste gekippt werden vom Berliner Senat aufgrund von mehreren Gerichtsentscheidungen. Das heißt, Lehrerinnen dürfen jetzt ein Kopftuch im öffentlichen Schuldienst tragen. Aber wir sehen eben an dem, was Betroffene berichten, dass trotz dieser rechtlichen Gleichstellung sie weiterhin ständig Diskriminierungen ausgesetzt sind, dass sie zum Beispiel beleidigt werden. Meine hat mir erzählt, sie wurde am ersten Schultag im Lehrerzimmer gefragt, ob sie jetzt die neue Putzfrau wäre. Das sind so Dinge, die diese Menschen erleben. Genau, aber es kann auch im Fitnesscenter sein. Da gab es einen Fall von einer Frau, die eben im Fitnesscenter Mitglied werden wollte und der dann gesagt wurde, nee, solche wie dich nehmen wir hier nicht. Und ihr wurde dann Hausverbot verteilt.
Jetzt hast du den Anschlag der Hamas vom 7. Oktober schon angesprochen. Insgesamt ist es natürlich so, dass islamistische Anschläge einfach negativ einzahlen auf das Image des Islam in europäischen Ländern, auch in Deutschland. Lässt sich das sagen? Welche Rolle spielt das jetzt eben auch bei diesem Thema?
Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle und das ist genau das, was ich eben kurz angesprochen habe mit dieser Geschichte, dass solche Dinge eben nicht im luftleeren Raum entstehen, ne, sondern in einem Kontext. Aber genau deswegen sprechen Leute ja auch von antimuslimischem Rassismus, also Rassismus im Sinne von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, weil eben meine türkische Zahnärztin genauso wenig mit islamistischen Anschlägen zu tun hat, wie mein katholischer Nachbar mit Kindesmissbrauch. Also diese Verknüpfung, die da hergestellt wird zwischen Menschen, weil sie vermeintlich zu einer bestimmten Gruppe gehören, die wir wiederum kritisch sehen. Das ist genau das Problem, worauf da heute mehrfach hingewiesen wurde.
Und das auch genau zu einem ja wirklich sehr schwierigen gesellschaftlichen Spagat führt. Einerseits muss der Kampf gegen den Islamismus gelingen, auf der anderen Seite muss es aber auch einen Kampf gegen Vorurteile oder Übergriffe auf Muslime geben, die eben mit all dem, mit einer Radikalisierung, mit dem Islamismus nichts zu tun haben. Gibt es da eine Idee, wie das geht?
Es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer, wie es klingt. Das sollte kein Spagat sein, weil wir durchaus ja auch gegen Gewalt vorgehen können, ohne deswegen jetzt insgesamt alle Männer in dieser Gesellschaft zu verurteilen, obwohl Männer statistisch öfter gewalttätig werden. Aber es geht schlicht um Differenzierung und die gelingt uns in anderen Bereichen durchaus, aber sie fehlt beim Blick auf Muslime eben häufig, wie nicht zuletzt ja jetzt diese dramatisch gestiegenen Zahlen nochmal verdeutlichen.
Und was fordern da die Akteure, die das Lagerbild heute vorgestellt haben?
Also sie fordern eben einmal einen, ich nenne es mal, achtsameren Diskurs in den Medien, in der Politik, in der Gesellschaft und dann aber auch ganz konkrete strukturelle Veränderungen, also bessere Antidiskriminierungsgesetze zum Beispiel, mehr finanzielle Mittel für Melde- und Beratungsstellen, weil es eben wichtig ist, dass diese Fälle registriert werden, damit das Problem überhaupt schwarz auf weiß sozusagen sichtbar wird und dann auch angegangen werden kann. Also die Relevanz soll deutlich werden und das funktioniert nur, wenn mehr Menschen sich an solche Stellen wenden. Und das ist auch ein Problem, dass viele Betroffene, dass sie sich eher zurückziehen mit ihrer Erfahrung, ne, und eher bestürzt nach Hause gehen, wenn ihnen zum Beispiel das Kopftuch im Bus runtergerissen wurde. Und da rufen die Beratungs- und Meldestellen, die es schon gibt, auch ganz klar dazu auf, dass die Menschen genau das nicht tun, sondern eben sich an irgendeine Stelle wenden, damit das Ganze, ja, damit das Ausmaß sozusagen sichtbarer wird und dann auch angegangen werden kann. Vor allem ist es, glaube ich, wirklich ein politischer Wille, der da heute gefordert wurde. Es gab ja zum Beispiel die Handlungsempfehlung vom Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, die letztes Jahr veröffentlicht wurden. Und die waren sehr konkret, sehr klar, aber bisher fehlt da praktisch jede Reaktion aus der Politik. Und das ist ein großer Vorwurf, der da heute gemacht wurde, gerade in Anbetracht der ständig steigenden Zahlen.
Danke, Luise, dass du uns das heute vorgestellt hast hier in der Tag.
Ich danke auch.
Ja, vielen Dank dann auch. Ihr werdet dann jetzt nicht mehr gebraucht. Ist eine ziemlich klare Botschaft, die da jetzt rausgehen soll. Und zwar an die beratende Kommission NS Raubgut. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber sogar schon verknappt. Und was mein Kollege Stefan Koldehoff da jetzt recherchiert hat, das ist besonders interessant, weil die Ampelkoalition genau diese Kommission eigentlich ja stärken wollte, hat sie jedenfalls in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Stefan, danke, dass du uns das genauer erklären kannst und jetzt hier im Studio bist. Ergibt häufig ja Sinn, erstmal auf die Basics zu gucken. Mhm. Jetzt glaube ich auch, diese Kommission, häufig ja auch Limbach-Kommission genannt. Warum ist die wichtig?
Die ist vor 21 Jahren eingeführt worden, als man gemerkt hat, dass es Streitfälle gibt. Streitfälle, nachdem sich die deutschen Museen in der sogenannten Washingtoner Erklärung verpflichtet hatten, in ihren Sammlungen nach NS-Raubgut zu suchen. Also nach Werken, die nach 1933 meistens jüdischen Menschen gepresst, gestohlen, geraubt wurden, die verkaufen mussten, um ihr Leben weiter finanzieren zu können oder ins sichere Ausland zu kommen. Und da hat sich dann irgendwann herausgestellt, nicht jedes öffentliche Museum ist dazu bereit. Es gibt Streitfälle und die zu schlichten, ist diese Kommission aus inzwischen 10 Mitgliedern, honorigen Menschen, eingesetzt worden.
Und was genau ist jetzt geplant? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist genau diese Limbach-Kommission jetzt de facto Geschichte.
Genau so ist es. Man wollte diese Kommission, die nur Empfehlungen ausspricht und das auf einer moralischen, historischen Ebene tut, man will die ersetzen durch Schiedsgerichte. Und das hängt damit zusammen, dass es seit langem schon die Forderung gibt, dass ein Schlichtungsgremium auch einseitig anrufbar sein müsse. Das ist bei der Limbach-Kommission bisher nämlich nicht der Fall. Die kann nur tätig werden, wenn sowohl die betroffene Familie als auch das betroffene Museum beide sagen, ja, wir wollen da hingehen, wir wollen es klären lassen. Die Forderung, das zu ändern, dass also nur die Opfer selbst diese Kommission oder ein Gremium anrufen dürfen, die Forderung, die gibt es seit langem. Und da haben jetzt vor allen Dingen die Bundesländer gesagt, na, wenn wir dem zustimmen sollen, dann geht das aber bitte nicht mit der Limbach-Kommission, dann brauchen wir da was Neues, was Verbindliches und das sollen jetzt Schiedsgerichte sein.
Und hast du schon genauer verstanden, was das dann bedeutet?
Naja, das bedeutet zunächst mal, das ist ja quasi eine private Gerichtsbarkeit. Man einigt sich per Vertrag drauf, das anzurufen und man verpflichtet sich im Vorfeld auch, den Schiedsspruch, also das Urteil sozusagen anzuerkennen. Es wird von jeder Seite ein Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin benannt und es gibt eine dritte Person, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Schiedsgerichtes. Und die hören sich dann an, was vorgetragen wird. Und dann gibt es am Ende tatsächlich nicht eine Empfehlung wie bisher, sondern eine Entscheidung. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wäre das nicht auch mit der Limbach-Kommission im Sinne von Stärkung zu machen gewesen? Die Limbach-Kommission hat in der Vergangenheit nicht immer glücklich agiert. Es gab Fälle, bei denen vor allen Dingen die Kommunen und die Länder, das sind die überwiegenden Träger von öffentlichen Museen in Deutschland, schon den Eindruck haben konnten, da gibt es eine gewisse Voreingenommenheit. Ein ganz prekärer Fall war ein Gemälde von Franz Marc, Füchse im Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Da hat ein Mitglied der Kommission in den Chat schon geschrieben, nachdem die Anwälte vorgetragen hatten, der betroffenen Familie, na dann ist doch alles klar, dann müssen wir doch eigentlich gar nicht weiterhören. Und die Stadt Düsseldorf hatte noch gar keine Gelegenheit gehabt, ihre Position vorzutragen. Das ist nicht rechtsstaatlich. Und so gab es vielfach den Vorwurf, da wird nicht wirklich transparent agiert, da sind Verfahren nicht klar. Wir möchten das gerne geändert haben und wenn wir Länder der einseitigen Anrufbarkeit zustimmen sollen, dann fordern wir aber gleichzeitig Schiedsgerichte.
Und was bedeutet das dann aus Sicht der betroffenen Familien? Man muss vielleicht nochmal sagen, also es sind ja ganz existenzielle Gerechtigkeitsfragen, ne, die da verhandelt werden. Im Prinzip geht es darum, für späte Gerechtigkeit zu sorgen nach der NS-Zeit.
Genau das ist es. Also das ist Wiedergutmachung bei dem Schrecklichen, was da passiert ist, nicht gibt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig drüber. Aber es gibt tatsächlich auf Seiten der Betroffenen jetzt viele Befürchtungen, weil viele Fragen noch gar nicht klar sind. Und weil, nachdem, wie uns bekannt geworden ist, Frau Roth, die Kulturstaatsministerin, Ende Mai der Kommission jetzt mitgeteilt hat, danke, das war's, noch gar nicht klar ist, wie es konkret weitergeht. Also es sind viele, viele Fragen noch offen. Zum Beispiel müssen vorher andere Schlichtungsversuche unternommen werden, bevor man vor Schiedsgericht gehen kann. Wie lange darf so ein Verfahren dauern? Der Städtetag hat mal 3 Jahre vorgeschlagen. Das ist absurd, wenn man überlegt, dass viele der betroffenen Menschen inzwischen auf die 100 zugehen. Fast schon ein zynischer Vorschlag. Was ist, wenn Anwälte jetzt bei einem Gericht beschäftigt werden müssen? Wer übernimmt die Kosten? Müssen jüdische Menschen dafür bezahlen, dass ihnen, jetzt nehme ich doch das böse Wort, Wiedergutmachung wenigstens in einem kleinen Maße widerfährt? Wie will man Staatsferne, das ist das eine entscheidende Kriterium eines Schiedsgerichtes, garantieren, wenn doch auf der anderen Seite die Länder und die Kommunen sitzen? Also ganz viele offene Fragen. Und die will man jetzt alle bis Oktober trotz Sommerpause, also in 12 Wochen, klären. Das ist schon ein ziemlich dickes Brett, das man da bohren will.
Klingt ambitioniert. Danke für die vielen Fragen, die du uns hier heute in den Podcast getragen hast, zusammen natürlich auch mit den Antworten und Erklärungen. Dankeschön an Stefan Kollhoff.
Ja, gern.
So, und jetzt ist dieser Podcast auch schon wieder sowas von pickepacke voll. Stefan Heinlein war heute mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Jede Form von Feedback, Lob oder Kritik super gerne wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.